Im internationalen Recht, im Völkerrecht, ist es ja legitim, sich gegen einen militärischen Angriff, wenn man angegriffen wird, zu verteidigen. Also eigentlich ist der Einsatz von militärischer Gewalt verboten. Aber es gibt eine Ausnahme, und zwar, wenn man angegriffen wird, dann darf man sich verteidigen. Und in dem Fall ist eben die NATO ein Bündnis mehrerer Länder, das sich zum Ziel gesetzt hat, in einem solchen Falle eben auch Verteidigung gemeinsam zu organisieren.
Mahlzeit.
Kriege sind niemals schön. Leider haben viele Jugendliche das Gefühl, auch in Deutschland nicht mehr sicher zu sein. Wie sicher sind wir eigentlich hier in Deutschland vor Kriegen? Das ist die Frage, die sich heute mit meiner Interviewpartnerin Regina Heller stellen wird. Sie ist wissenschaftliche Referentin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Hallo Regina, schön, dass du heute da bist.
Hallo, freut mich auch, dass ich da bin.
Ich sehe so häufig in Umfragen, dass wirklich super viele Jugendliche Angst vor einem Krieg haben. Auch bei der Europawahl habe ich immer wieder gehört, dass wirklich so diese Sicherheitspolitik eines der Top-Themen ist. Findest du, dass diese Angst berechtigt ist oder ist die Welt eigentlich sicherer, als wir es denken und wir haben es nur schlimmer im Kopf, als es eigentlich wirklich ist?
Naja, ich kann das schon nachvollziehen, dass viele Jugendliche Angst haben im Moment. Also ich habe selber auch einen Sohn und der ist bei fast 12 Jahre alt und fragt mich auch viele Löcher in den Bauch über diese Themen. Und das liegt einfach daran, dass wir einen Krieg vor der Haustür haben oder fast vor der Haustür haben, einen Krieg in Europa, nämlich Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Und einen Krieg so nah zu haben und einen Krieg, der eben zwei Akteure oder zwei Staaten verwickelt, die Ukraine und Russland. Russland als, sagen, das größte Land der Welt. Eine ehemalige Supermacht, ein Land, das über Atomwaffen verfügt. Ich glaube, das kann schon Angst machen, ne? Was das für eine Dynamik entwickeln könnte. Also ich verstehe das von der Psychologie, ich verstehe das von den Emotionen her, vom Gefühl her, dass man da Angst bekommt, dass es so nah dran ist, weil wir das ja auch nicht gewöhnt sind. Ne? Also auch, wir als Erwachsene auch nicht. Also wir haben viele, viele Jahrzehnte in Frieden gelebt hier im westlichen Europa. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass der Frieden in den letzten Jahrzehnten ja hauptsächlich auf das westliche Europa beschränkt war. In Osteuropa hat es durchaus auch schon seit den Anfang der 1990er Jahre immer wieder kleinere Kriege gegeben, kleinere Kriege und Konflikte. Aber wir in Westeuropa waren eigentlich immer in Sicherheit und wähnten uns eben auch in Sicherheit. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es auch, sagen, jenseits Europas immer auch Kriege gegeben hat, ne? Also in Afrika gibt es viele Kriege, in Südostasien gibt es viele Kriege, in Südamerika hat es viele Kriege gegeben über die Zeit. Es ist, glaube ich, sozusagen so Europa als so eine Friedensinsel immer gewesen in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, wenn so ein Krieg eben an uns heranrückt, einfach geografisch in unseren Raum kommt, in unseren angestammten auch Wahrnehmungsraum, dann macht es natürlich Angst.
Ja, also ich bin ja selber in Deutschland geboren und hier auch aufgewachsen. Und ich hatte das Gefühl, dass die EU, die wurde ja auch immer so als Friedensprojekt bezeichnet. Und ich glaube, da hat einfach niemand mit gerechnet, dass halt jetzt auch wirklich ein Krieg vor der Haustür auch stattfinden kann. Und ich glaube, das hat viele ja sehr aus der Bahn geworfen. Findest du, man hätte damit rechnen können, dass es jetzt zu solchen, also das ist im jetzigen Jahrhundert noch zu solchen Auseinandersetzungen kommen kann?
Vielleicht muss man da auch noch mal kurz ein bisschen zurückgehen. Anfang der 1990er Jahre, als der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist und sich die Sowjetunion aufgelöst hat und auch der ganze Ostblock sich aufgelöst hat, da ist es ja schon mal zu einem ja auch langen und schlimmen Krieg in Jugoslawien gekommen. Also das war ja ähnlich nah an uns dran, der auch sehr kompliziert war und sehr viele Todesopfer gefordert hat. Der aber, glaube ich, anders wahrgenommen wurde, weil es eben ein Krieg innerhalb dieser Länder und Regionen waren, die also jetzt auseinandergefallen sind und eben eine Großmacht im Grunde daran nicht maßgeblich beteiligt war. Jetzt ist es eben anders. Jetzt ist Russland daran beteiligt und das hat einfach von dem, was man sozusagen vielleicht annehmen kann, wie es weitergehen könnte, hat das irgendwie so gefühlt eine andere Dimension. Ob das zu erwarten war, das finde ich schwer zu beantworten. Als Expertin würde ich sagen, ich habe die Entwicklung in Russland schon länger verfolgt. Ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit russischer Innenpolitik und wie sich Russland in der internationalen Politik verhält. Und da hat man schon gesehen, dass Russland oder Putin dann ganz speziell, der russische Staatspräsident, dass sagen, so dieses Verhältnis zu Europa, zu Westeuropa, zur EU, sagen, über die Jahre immer schlechter geworden ist. Dass aber auch in Russland die Verhältnisse immer schlechter geworden sind. Also nach dem Ende der Sowjetunion, nach dem Ende des Kalten Kriegs hat es ja eine regelrechte Demokratisierung in Russland gegeben, viele Freiheiten. Also die Menschen waren zum ersten Mal nach 70 Jahren Sowjetherrschaft frei und konnten machen, was sie wollen, haben das auch genossen, wie ich finde, haben gleichzeitig aber auch sehr stark unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten gelitten, die damals sich entwickelt haben. Aber es war zumindest sagen, eine freie Gesellschaft, also eine einigermaßen freie Gesellschaft. Und das wurde unter dem Präsidenten Putin, der ja jetzt auch schon seit dem Jahr 2000 im Amt ist, wurde das immer weiter zurückgefahren. Und die Freiheiten immer weiter beschränkt. Keine Menschen dürfen ja heute sagen, ihre Meinungen nicht mehr äußern frei. Also wer über den Krieg spricht, der kommt ins Gefängnis allein. Das Wort nur in den Mund zu nehmen, ist schon strafbar. Also ich habe das über längere Zeit auch verfolgt. Und wenn man jetzt fragt, war das erwartbar? Es hat mich nicht überrascht, aber es darf nie erwarten, man darf es nie erwarten, glaube ich. Also das ist, glaube ich, ich will nicht sagen der Fehler, aber ich glaube, man muss sich immer fragen, was kann man denn vielleicht dagegen tun? Also wie kann man dagegen anarbeiten? Jetzt natürlich sagen, in der hohen Politik, aber vielleicht auch, wie können Gesellschaften dagegen anarbeiten? Wie können Verhältnisse verändert werden, dass es überhaupt nicht erst so weit kommt?
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es vielleicht jetzt auch in Europa selbst zu einem Krieg kommt? Und das ist ja gerade auch schon angesprochen. Es geht ja auch darum, dass wenn man solche Entwicklungen schon beobachtet, versucht, möglichst zu schlichten, den Druck rauszunehmen, gibt es Dinge, die verhindern, dass so etwas passiert?
Ja, also nochmal die Frage, könnte es sagen, zu einem größeren Krieg kommen? Ne? Könnte der Krieg sich ausweiten? Ich glaube, das ist ja die Frage, die viele beschäftigt. Der Krieg ist ja da, den gab es auch schon seit 2014. Also letztlich ist nur im Jahr 2022 Russland ganz offiziell und voll in der Ukraine einmarschiert und hat sich sagen, damit zu seiner Aggression bekannt, die aber vorher ja schon da war, mindestens seit 2014. Und jetzt ist die Frage, kann sich das zu einem Großkrieg ausweiten in Europa, weil es ja nicht nur um das Verhältnis, offenbar nicht nur um das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine geht, sondern eben auch um das Verhältnis zwischen Russland und Westeuropa oder dem Westen insgesamt. Was ist der Westen? Ist auch, sagen, sinnbildlich oder ganz, ganz konkret, die NATO, ne, das Nordatlantische Verteidigungsbündnis. Also, und da glaube ich, ist sagen die große Angst oder die große Frage, kann sich dieser noch regionale Krieg oder regional beschränkte Krieg in einen Großkrieg verwandeln, in ein nukleares Armageddon vielleicht sogar, ne? Weil sich ja dann auch Großmächte und nukleare Supermächte gegenüberstehen. Ich halte das für unwahrscheinlich. Also man kann nie nichts ausschließen, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Ich halte es aus mehreren Gründen für unwahrscheinlich. Also zum einen glaube ich, sieht man im Moment ja schon, also wenn man so die aktuellen Nachrichten verfolgt und wie es so im Krieg, wie der Krieg sich entwickelt, scheint es ja irgendwie darauf hinzulaufen, dass der Krieg bald zu einem Ende kommen könnte, aus verschiedensten Gründen, ne? Weil die Ukraine eben nicht mehr so viel militärisches Material hat, weil ihr auch die Soldaten und die Rekruten tragischerweise ausgehen, weil Russland vielleicht auch jetzt aktuell auch die wirtschaftlichen, man sagt Ressourcen, die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht mehr so aufrechterhalten kann. Und Russland offensichtlich doch auch sehr viel dafür aufwenden muss, um diesen Krieg so zu führen, wie es ihn führt. Und weil wir nächstes Jahr, ab nächstem Jahr im Januar, einen neuen amerikanischen Präsidenten haben, der eine sehr spezielle Position hat zum Ukraine-Krieg, der also sagt, er könnte den innerhalb eines Tages beenden, unter spezifischen Bedingungen natürlich. Und ich glaube, dass wir vielleicht schon auch eine neue Phase sehen, die vielleicht dahin hinlaufen könnte, dass der Krieg doch bald zu einem Ende kommt. Vielleicht schneller, als wir das alle denken. Möglicherweise zieht sich das dann doch noch hin. Aber ich glaube, es ist momentan so ein gewisses Momentum erreicht. Und wir sehen das auch, oder was wir momentan sehen, ist, dass gerade das, also dass das alle wissen oder sagen, es nicht nur mein Gefühl ist, sondern das Gefühl oder auch aller Konfliktparteien und alle, die sich da drum herum gruppieren. Wir sehen so eine gewisse Eskalationsdynamik. Ne? Hier droht dann die russische Seite mit Nuklearwaffen und schießt dann auch Raketen ab, die tendenziell auch nukleare, also Atombomben transportieren könnten. Also bisher haben sie es nicht gemacht, aber sie drohen immer damit, wenn es dann wirklich nötig wäre, könnten sie es tun und so würden sie es dann machen. Und auf der anderen Seite drängen die westlichen Staaten, wir müssen mehr Waffen und bessere Waffen und weitreichendere Waffen der Ukraine liefern, dass sie auch sagen, auf russisches Territorium schießen kann und dort die Anlagen, von denen aus Russland wiederum auf die Ukraine schießt, ausfindig machen können und vernichten können, ne, damit die Russen erst gar nicht angreifen können. Also so sehen wir, das ist so eine gewisse Eskalationsdynamik, die man auch in der Forschung ja beschreibt. Das ist nicht ganz ungefährlich, ne, weil wenn wir wissen, wir haben es mit einem Akteur zu, also mit einem Land zu tun, Russland, das eben auch über Atomwaffen verfügt und ständig damit fuchtelt und ständig irgendwie sagt, hier, ne, wenn ihr nicht aufpasst. Auf der anderen Seite sieht man dann so kleinere Scharmützel oder Zwischenfälle zwischen Verbänden der NATO, die irgendwo eine Übung machen und dann fährt dann da irgendwie so ein russisches Marineschiff dazwischen oder das hat das ja in der letzten Zeit auch immer wieder gegeben. Also es gibt dann so kleinere Zwischenfälle, ne? Und das ist das, wo viele sagen, ja, das hat so ein Potenzial, da könnte was eskalieren, wenn die Länder und wenn die Akteure nicht aufpassen. Das ist möglicherweise so eine gefährliche Situation. Gleichzeitig, glaube ich, ist dieses Wedeln mit der Atombombe auf der einen Seite und das Drohen von Trump, also wenn Putin also nicht auf unser Angebot eingeht, dann schicken wir erst recht viele Waffen und so, ne? Also es ist ja auch alles so ein bisschen inkonsistent, was er da sagt. Ist natürlich auch ein Mittel, um die jeweilige Verhandlungsposition, wenn es dann zur Verhandlung kommt, zu verbessern. Also sowohl die Dynamik, dass wir das Gefühl haben, es könnte vielleicht zu einer Verhandlung kommen und zu einem Ende damit, und parallel die Wahrnehmung oder das, was wir sehen, dass es so eine gewisse Eskalationsdynamik gibt, das gehört irgendwie zusammen. Ja? Das eine ist Teil des anderen. Das eine ist natürlich ein gefährliches Spiel, und da kann man eben nur hoffen, dass alle das unter Kontrolle haben und wissen, was sie tun. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich gut, wenn man den Krieg so schnell wie möglich beenden könnte, und dann aber auch zu Bedingungen, die für die Ukraine akzeptabel sind und mit denen Russland sich auch zufrieden geben kann. Und das Letzte vielleicht zu dem Punkt, warum ich das für unwahrscheinlich halte, dass es sich zu einem Großkrieg ausweitet, also sowas wie wie ein Dritter Weltkrieg oder sowas, ist das, dass ich glaube, man schon sieht, dass so ein Krieg wie den in der Ukraine, man nennt das einen konventionellen Krieg, dass der einfach heutzutage sehr schwer zu führen ist. Das habe ich ja schon gesagt. Also Russland muss sehr, sehr viel Ressourcen, Material aufwenden, um dann überhaupt diese militärische, naja, Übermacht kann man es ja gar nicht mal sagen, aber zumindest militärisch die Kontrolle so zu behalten, dass der Krieg weiterlaufen kann. Und das ist ja das Interesse bisher Russlands immer gewesen, dass der Krieg irgendwie weiterläuft. Das hätte man am Anfang ja überhaupt nicht gedacht, dass die Ukraine überhaupt in der Lage ist, sich gegen Russland zu stellen und solange auch diesen Widerstand aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, man sieht, solche Kriege sind einfach sehr, sehr schwer zu führen in der heutigen Zeit.
Was ist ein konventioneller Krieg?
Ja, ein konventioneller Krieg ist eben ein Krieg mit herkömmlichen Waffen, mit Landwaffen, Panzern, typisch Soldaten, Raketen, bis hin zu den Gewehren, Stellungskriege, ne? Also Soldaten schießen gegeneinander. Dann gibt es eben andere Arten von Kriegen, also Nuklearkriege, wo es eben dann sozusagen in den atomaren Bereich geht, also mit Atomwaffen dann hantiert wird, was ja eigentlich auch nicht, oder was wir hoffentlich nie sehen werden, ne? Aber sagen, solche Szenarien kann man sich denken, ne? Dann gibt es gibt auch Kriege, die mit Biowaffen geführt werden, mit chemischen Waffen. Ne? Das sind alles eben dann andere Waffenarten, die da zum Einsatz kommen können.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr auf die NATO eingehen. Das ist ja gerade auch schon angesprochen. Kannst du vielleicht, du hattest ja schon die Abkürzung erklärt, aber für all diejenigen, die die NATO an sich auch sonst gar nicht kennen, einmal erklären, was die NATO ist und wie sie dafür sorgt, dass Länder wie Deutschland sicher sind?
Ja, die NATO ist ein sogenanntes kollektives Verteidigungsbündnis. Also das Wichtigste vielleicht an diesem Begriff ist erstmal eben der Verteidigung. Das heißt, hier haben sich mehrere Länder, insbesondere Westeuropas und Nordamerikas, also Westeuropa und die USA und Kanada gehören dazu, zusammengetan, um sagen, gemeinsam Verteidigung zu organisieren gegen eine Aggression, eine potenzielle Aggression. Also im internationalen Recht, im Völkerrecht ist es ja legitim, sich gegen einen militärischen Angriff, wenn man angegriffen wird, zu verteidigen. Also eigentlich ist der Einsatz von militärischer Gewalt verboten. Aber es gibt eine Ausnahme, und zwar, wenn man angegriffen wird, dann darf man sich verteidigen. Und in dem Fall ist eben die NATO ein Bündnis mehrerer Länder, das sich zum Ziel gesetzt hat, in einem solchen Falle eben auch Verteidigung gemeinsam zu organisieren. Und das Besondere eben dabei ist, dass es gibt den sogenannten Artikel 5 im NATO-Vertrag, und der besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied dieses Verteidigungsbündnisses wird als Angriff auf alle Staaten in dem Bündnis gewertet. Das heißt, dass alle ihre Kräfte dann bündeln und gemeinsam versuchen, die Aggression zurückzuschlagen.
Zum Beispiel im Krieg in der Ukraine, darüber haben wir jetzt schon ein bisschen länger geredet, aber auch bei Krisen im Nahen Osten zum Beispiel. Was tut die NATO in solchen Fällen?
Genau, das ist nochmal sagen eine neue Dimension. Also ursprünglich ist die NATO ist ja 1949, ein paar Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet worden, im Grunde auch als Reaktion auf den sich anbahnenden Kalten Krieg, als ja auch im Grunde eine Möglichkeit, einen möglichen Aggressor schon abzuschrecken, ne, bevor er überhaupt auf die Idee kommt, anzugreifen, ne? Das war ja damals nicht ganz klar, wie sich das entwickeln würde. Und dann haben sich diese Länder gedacht, lass uns doch zusammen diese Verteidigung organisieren und uns gegenseitig Hilfestellung leisten, wenn es dann möglicherweise gegen die Sowjetunion damals noch zu einem Kriegsfall kommen könnte. Was ja dann letztlich auch da, und auf der anderen Seite gab es dann den Warschauer Pakt. Das war dann das Ostbündnis mit der Sowjetunion als führende Macht. Und da sagen viele, dass gerade eben diese gegenseitige Abschreckung, ne, weil da so zwei große Militärblöcke gegeneinander gestanden haben, die sich gegenseitig abgeschreckt haben, ne, gesagt haben, oh, die haben aber viele Waffen, ne, lass mal lieber nicht. Und die anderen, oh, wir haben aber viele Waffen, lass mal lieber sein. Dass im Grunde dass zu diesem Kalten Krieg gekommen ist, also dass der Krieg tatsächlich kalt geblieben ist und nicht heiß geworden, weil die Akteure, die Bündnisse gesehen haben, der andere ist eben sehr, sehr stark und da kann man sozusagen keine militärische Auseinandersetzung riskieren. So ging das dann, sagen, während des Kalten Kriegs im Grunde immer weiter und nach dem Zerfall der Sowjetunion und nach der Auflösung des Ostblocks ist auch der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst, also das östliche Verteidigungsbündnis hat sich aufgelöst und die NATO ist aber bestehen geblieben. Das hat vor allen Dingen den Grund, dass die NATO an sich ist zwar primär eben dazu da, gemeinsam diese Länder zu verteidigen, aber sie hat gleichzeitig auch einen Effekt gehabt, dass man sagen, so bei uns in der Forschung nennt, dass eine Sicherheitsgemeinschaft entstanden ist. Also es ist eben nicht nur der reine Zweck der Verteidigung, sondern in dieser NATO ist auch viel passiert, ist viel, wir nennen das auch in der Forschung Strukturbildung. Also es sind viele Strukturen entstanden, gemeinsame Strukturen, also kooperative Strukturen, die ja aus Friedensforschungssicht, also dann Verteidigung, Militär, Aufrüstung, sowas, ist es als Friedensforscher immer so, da wird man immer so ein bisschen nervös, aber man kann dort doch auch sagen, Elemente finden, die für die Friedenssicherung oder für den Erhalt oder für die Förderung des Friedens nicht unerheblich sind, nämlich dass man durch Kooperation gemeinsame Strukturen bildet und Vertrauen schafft und dadurch auch sozusagen friedfertiger im Inneren dieses Bündnisses wird. Also dass man sich sozusagen, je mehr man sich gegenseitig vertraut, umso unwahrscheinlicher ist es ja, dass die Länder innerhalb dieses Bündnisses auch irgendwie in Konflikt geraten. Man muss sich ja vorstellen, dass Deutschland 1955, das sind gerade mal 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen, in die NATO aufgenommen worden ist. Also die Entscheidung, den ehemaligen Aggressor Deutschland in dieses Bündnis mit aufzunehmen, das ist ja vielleicht schon auch eine Überwindung. Das hat sicherlich auch strategische Gründe, weil Deutschland dann damals ein Frontstaat im Kalten Krieg war und so weiter und man sich gefragt hat, ja, wie sichert man denn dann diese potenzielle Front? Aber allein überhaupt schon zu sagen, das Land, das ja sagen, die ganze Welt in die Katastrophe geführt hat im Zweiten Weltkrieg, wird in dieses gemeinsame Bündnis mit aufgenommen, ist letztlich eine Art Vertrauensvorschuss, und bindet die Länder auch längerfristig aneinander. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, zu verstehen, dass dadurch eben Vertrauen geschaffen wird und Vertrauen auch Annäherung bedeutet und mehr Bereitschaft zu kooperieren, gemeinsam auch irgendwie für die Geme also gemein eine gemeinsam gemeinsame Sache, für die gemeinsame Sache zu kämpfen oder sich einzusetzen, nicht nur zu kämpfen, sondern auch sich einzusetzen. Ein Prinzip zum Beispiel ist innerhalb der NATO, dass alle Länder eigentlich nur demokratisch verfasst sein sollen. Ne? Was ja auch interessant ist. Ne? Man könnte jetzt sagen, so jeder kann in die NATO aufgenommen werden. Nein, aber es ist, idealerweise sollten sie eine demokratische Verfasstheit haben, weil das sozusagen verhindert, dass dann wieder ein autokratischer Herrscher dann wieder alles entscheidet und zunichte macht und blockiert. Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Funktion der NATO, einmal eben diese Strukturbildung und die Förderung von Vertrauen in den internationalen Beziehungen, was ja friedensfördernd ist. Und auf der anderen Seite eben dieser ganz konkrete Auftrag der Verteidigung. Das ist beides sozusagen auf seine Weise so ein Beitrag zum Frieden, ne? Könnte man in dem Sinne schon sagen.
Ich verstehe auf jeden Fall, warum die NATO so bedeutsam ist. Das ist ja aus mehreren Perspektiven jetzt auch erklärt. Was macht die denn gerade jetzt in den aktuellen Kriegen? Ist sie da aktiv oder hält sie sich da raus? Macht sie bei Verhandlungen mit? Ist es eher eine Vermittlerposition? Was macht die NATO gerade?
Genau, deine ursprüngliche Frage war ja, genau, was macht die NATO und wo ist sie aktiv? Und wir hatten nach dem Kalten Krieg im Grunde diese Landesverteidigung, also diese Verteidigung des eigenen Territoriums als Aufgabe ist ja mehr oder weniger weggefallen. Insofern gab es dann die Frage, gibt es Aufgaben in der internationalen Welt, die die NATO stattdessen irgendwie erfüllen kann? Und weil es eben zum Beispiel den Krieg in Jugoslawien gab und andere kleinere Kriege, ist die NATO hier und da eben auch in Jugoslawien, aber anderswo auch beauftragt worden von den Vereinten Nationen, sagen, als Maßnahme der Friedenssicherung in diese Konflikte zu gehen. Ne? Also und dort zu schauen, ob Abkommen eingehalten werden. Zum Beispiel in Jugoslawien waren NATO-Truppen damals im Übrigen gemeinsam mit Russland. Russland war Teil einer eigentlich NATO-Truppe, um den Frieden im Balkan zu sichern, abzusichern. Das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Aber es war so. Also es ging dann sehr viel um Friedenssicherung in Regionen, die außerhalb der NATO gelegen haben. Aber immer legitimiert durch die Vereinten Nationen. Es gab einen Fall, wo es diese Legitimation nicht gab. Das war im Kosovo 1999. Die wurde aber nachträglich eingeholt. Die Legitimation durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gab es damals nicht, weil Russland sich dagegen gestellt hat. Aber es gab dann im Nachhinein eine Einigung und Russland hat sich dann bereit erklärt und wurde dann eben auch in diese Schutztruppe mit aufgenommen. Das heißt, es gab jenseits der eigentlichen Landesverteidigung und Verteidigung des eigenen Territoriums den Auftrag, über die Vereinten Nationen hier und da zur Friedenssicherung beizutragen. Und jetzt, im Fall des Ukraine-Kriegs, ist es eben wieder so, dass es möglicherweise oder dass man den Eindruck bekommt, dass eben nicht mehr so sehr um diese Out-of-Area-Einsätze hießen die immer, also außerhalb des eigenen Gebiets, um diese Out-of-Area-Einsätze geht, sondern eben wieder um die Landesverteidigung. Ne, weil offensichtlich dieses aggressive oder aggressiv auftretende Russland möglicherweise auch wieder eine stärkere Bedrohung für die Länder der NATO sein könnte in der Zukunft. Das heißt, eigentlich kommt man wieder zu diesem ursprünglichen Auftrag und Ziel, der NATO zurück.
Wir hatten es ja gerade auch schon angesprochen. Donald Trump wurde jetzt als kommender US-Präsident wiedergewählt. Und du meintest ja, er meinte, er würde den Krieg an einem Tag beenden. Glaubst du, dass seine Präsidentschaft Auswirkungen haben wird auf Kriege oder Sicherheit in der Welt generell? Was könnte sich vielleicht ändern?
Das ist ganz schwer einzuschätzen, finde ich. Okay, wir hatten ja schon mal 4 Jahre Trump. Da kam er dann auch immer sozusagen so mit seinen Ankündigungen daher. Und im Nachhinein sind die eigentlich ihm alle wieder um die Ohren geflogen. Also das hat, glaube ich, alles nichts genützt. Aber ich glaube, was eben auffällt oder was anders ist, was Donald Trump anders macht als andere Staatsführer oder andere Staatsführer demokratischer Staaten, ist, dass er eben anders an die internationale Politik geht, insofern als er im Grunde agiert wie ein Geschäftsmann, ne? Dass er sagt, wollen wir hier einen Deal machen? Wenn ich dir das gebe, dann gibst du mir das oder andersrum. Also das ist so, ja, im Grunde so ein gegenseitiges, gib mir das, gebe ich dir das. Und er nicht so sehr auf das zurückgreift, was wir in den internationalen Beziehungen eigentlich geschaffen haben und von dem wir ausgehen, dass es die Welt friedlicher macht, nämlich genau das, was ich eben gesagt habe, die Kooperation. Die Institutionen der internationalen Politik, die Kooperation fördern. Also Politik machen durch die Vereinten Nationen, Politik machen durch die Europäische Union als kooperatives Projekt, Politik machen durch den Vertrag zur Verhinderung des Klimawandels. Ne? Das alles ist ja was, wo er sagt, das bringt nichts, das bringt auch nichts für Amerika und wir zuerst, ne? America first und die anderen hinten dran und das Schicksal der anderen ist mir egal. Aber die kooperative Idee, die in all diesen Institutionen steckt, auch im Grunde in der NATO, wobei man da auch noch mal genauer drüber sprechen könnte. Aber die Idee, die in all diesen internationalen Institutionen steckt, ist, lass uns gemeinsam zusammenarbeiten und kooperieren, weil meine Gewinne sind auch eure Gewinne, ne? Also wenn wir zusammenarbeiten, gewinnen alle und haben alle mehr Sicherheit, sind alle sicherer, während sagen, dieser Ansatz von Trump eigentlich einer ist, der sagt, ich gewinne und ihr verliert halt, ne? Also man nennt das in unserer Forschung ein Nullsummenspiel. Ja? Also wenn du gewinnst, kann ich nicht gewinnen.
Ja.
Und wenn ich gewinne, kannst du nicht gewinnen. Das ist im Grunde diese Art, wie Geschäftsleute denken. Ja? Und da wären wir dann wieder sozusagen bei dem, was er so bei seiner Weltsicht und bei dem, wo er herkommt und wie er so aufgestellt ist. Und das bedeutet aber auch, dass oft dann in solchen Situationen gewinnt der stärker ist. Und das macht es dann eben gefährlich. Und die Kooperation und die Institutionen, die diese Kooperation strukturieren und aufrechterhalten und organisieren, die basieren ja auf gemeinsamen Regeln. Die Staaten haben sich gemeinsame Regeln gegeben, auf deren Basis sie kooperieren. Das ist dann sagen in dieser Trump'schen Logik eben nicht mehr der Fall. Also die Regeln spielen keine Rolle mehr oder nicht mehr die Rolle, die sie mal gespielt haben. Und so spielt eben auch die Kooperation in diesen Institutionen keine Rolle mehr. Wir haben dafür sagen dieses Bonmot, also dieses Sprichwort kann man nicht sagen, aber so diesen Ausdruck, da regiert dann eher die Stärke des Rechts in den Institutionen und in der Kooperation als das Recht des Stärkeren. Und bei Trump regiert das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des Rechts. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, der wesentliche Unterschied bei Trump in seinem Ansatz oder in seinem Herangehen an die internationalen Beziehungen oder an die internationale Politik. Und das macht es halt irgendwie schwierig, weil gerade auch in Deutschland wir sehr stark uns für diese Kooperation, auch gerade aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und Nazi-Deutschlands und was das alles dann anrichten kann, wir uns eigentlich dazu verpflichtet haben, internationale Politik, wenn möglich, immer durch diese internationalen Institutionen und durch kooperative Strukturen eben zu gestalten.
Als abschließende Frage. Viele haben Angst, dass sie eines Tages in den Krieg selber ziehen müssen. Ist das wirklich möglich oder müssen wir uns darüber keine Sorgen machen?
Naja, also ich hatte ja schon so ein bisschen angedeutet, dass wir ja heute im Grunde wieder bei so einer Situation angekommen sind in Europa oder was die europäische Sicherheit angeht, dass wir leider einen Nachbarn haben, nämlich Russland, das eben zu einer potenziellen Gefährdung geworden ist. Das war eben nach. Es war vor dem Kalten, vor, es war während des Kalten Krieges so. Das war nach dem Ende des Kalten Krieges überhaupt nicht mehr so. Also wir haben gedacht, dass hier eine Annäherung stattfinden könnte und die war auch eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. Und dann ist das alles wieder, sagen, auseinandergegangen aus den verschiedensten Gründen. Und jetzt ist eben diese Situation da, dass Russland sich als oder die NATO oder Westeuropa als Gegner betrachtet, als Feind betrachtet, und man darauf natürlich irgendwie reagieren muss, auch auf dieses militärische Gebaren. Das ist ja, es ist ja da, es ist ja kein, das denkt man sich ja nicht aus, sondern wir sehen es ja, ne? Also der Krieg in der Ukraine ist da und es ist ein Zeichen davon, dass Putin eben nicht zurückschreckt, auch Waffen einzusetzen, wenn es auch irgendwie seinen Zielen zuträglich sein sollte. So ist jetzt also die Frage, könnte eine Situation entstehen, in der Putin auch die NATO angreift, ne? Was ich auch wieder für unwahrscheinlich halte, aber wir wissen es nicht. Ne? Es gibt auch unwahrscheinliche Dinge, die passieren in den internationalen Beziehungen, aus welchen Gründen auch immer, aber ich halte es für unwahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz muss man sich darauf vorbereiten. So, die NATO in den vergangenen Jahrzehnten, ne, war ja eher darauf ausgerichtet, out of area, also außerhalb des eigenen Territoriums zu agieren, mit Spezialkräften. Also sehr, sehr spezielle Einsätze sind das gewesen, kleine Einsätze. Soldaten, die also dann auch schon eine längere Ausbildung, eine spezielle Ausbildung genossen hatten. Was dann dazu geführt hat, dass wir in Deutschland gesagt haben, wir brauchen eigentlich die Wehrpflicht gar nicht mehr, die es ja früher gegeben hat. Diese Wehrpflicht ist 2011 ausgesetzt worden. Sie ist nicht abgeschafft worden, aber sie ist ausgesetzt worden, ne? Bis auf Weiteres, dass man gesagt hat, also wir brauchen keine Reservisten, wofür auch. Russland ist irgendwie unser Freund oder es ist jedenfalls kein Feind. Also es gibt gar keinen Grund, irgendwie über Landesverteidigung nachzudenken. Und dann wurde ja auch abgerüstet und auch gar nicht mehr in die Bundeswehr investiert. So, jetzt haben wir aber die Situation, dass wir sozusagen wieder also eine Rückentwicklung haben, dass sagen diese Sicherheitsstrukturen in Europa eben nicht mehr so gegeben sind, wie sie waren, dass wir wieder einen Gegensatz, einen Antagonismus haben zwischen Russland und dem Westen, wie man das so nennt, eine Konfrontation, eine politische und ja. Und da macht man sich eben Gedanken, wie reagiert man da drauf? Also muss man nicht eben auch wieder über Landesverteidigung nachdenken? Ja, das tun ja alle Länder in der NATO und der Bundeskanzler, noch Bundeskanzler Olaf Scholz, hat ja eben auch gesagt, ja, wir brauchen eine Zeitenwende, ne? Wir müssen eben wieder in die Bundeswehr investieren und das heißt eben auch, das impliziert dann eben oder das erfordert dann eben auch die Frage, ja, und wer soll denn diese Landesverteidigung dann machen? Ja, wer reicht es mit den Soldaten, die wir haben, mit den Berufssoldaten, die wir haben, die ja eigentlich eher darauf ausgerichtet sind, diese Spezialeinsätze durchzuführen? Aber brauchen wir nicht, wenn es wirklich zu einem Ernstfall, zu einem unwahrscheinlichen, aber eben nicht ganz ausgeschlossenen Fall kommen sollte, brauchen wir dann nicht doch auch Menschen, die als Reservisten da sind und die dann das Land verteidigen können. Also brauchen wir nicht, müssen wir die Wehrpflicht nicht wieder einführen? Also das ist ja auch eine Diskussion, die da ist. Und das, ich denke, es ist eine legitime Frage. Jetzt gibt es da verschiedene, also diese Frage ist noch nicht geklärt und da gibt es verschiedene Modelle, wie sowas aussehen könnte. Will man wieder zurück zu dieser klassischen Wehrpflicht? Will man so eine erweiterte Dienstpflicht zum Beispiel, was ja zum Beispiel auch heißen könnte, dass junge Leute nach der Schule sowohl Frauen als auch Männer, weil das ist auch dann so die Frage, sollen das nur Männer sein, ne, wie früher, oder sind wir jetzt nicht schon weiter und sollte da nicht auch die Gleichberechtigung herrschen? Könnte man sich nicht auch vorstellen, dass Menschen ein Jahr ein Freiwillig oder ein Pflichtjahr bei der Feuerwehr, bei der Freiwilligen Feuerwehr machen oder beim THW, weil das ja vielleicht auch wichtige Strukturen sind, die im Falle der Landesverteidigung eine Rolle spielen könnten, ne? Ja. Also das ist einfach eine Diskussion, die jetzt, glaube ich, eine Rolle spielt und die eine Debatte wahrscheinlich, die auch geführt werden muss, wie die dann ausgeht oder ob dann die Politiker sagen, nee, also solche Kriege sind trotzdem immer noch so speziell. Ne, was kann dann jemand, der ein Jahr irgendwie mal gelernt hat, mit der Pistole zu schießen oder einen Panzer zu fahren? Was kann er da noch beitragen? Das war ja auch früher schon so, oder? Also ich weiß das aus meiner Generation. Meine Freunde, die mit mir in die Schule gegangen sind nach dem Abitur, die waren dann 9 Monate bei der Bundeswehr und sagten, ja, ich kann vielleicht einen Panzer in den Graben fahren, aber das war es dann auch. Gut, aber so war das dann eben. Ja, also ich glaube, dass diese Debatte jetzt einfach auch anfangen wird. Aber ich könnte mir, also ich glaube, dass sollte dann irgendwann mal so ein Ernstfall eintreten, wäre es wahrscheinlich auch nicht so, dass Reservisten an die Front oder sowas geschickt würden, sondern das wären dann natürlich auch dann diejenigen Soldaten, die sich verpflichtet haben und die eben eine Spezialausbildung genossen haben, sondern dass es dann vielleicht eben um eine unterstützende Tätigkeit geht hier in Deutschland, wie auch immer geartet. Also da bin ich zu wenig Militärexperte, als dass ich das jetzt genau ausführen könnte, wie das stattfindet oder wie das strukturiert ist. Und ein letzter Punkt ist, dass jetzt auch, und da sind wir wieder am Anfang, könnte der Krieg vielleicht bald zu einem Ende kommen? Und wie wird denn der Frieden dann abgesichert in der Ukraine? Gibt es ja mittlerweile auch schon Diskussionen. Wer soll denn den Frieden sichern? Und da könnte es eben, oder gibt es Szenarien, oder es gibt Ideen, dass da eben auch Bundeswehrsoldaten Teil einer solchen friedenssichernden Mission sein könnten. Ne? Ich denke mal, es wäre keine Mission der NATO. Es würde Russland wahrscheinlich nicht akzeptieren, aber es wäre eine Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen unter Beteiligung verschiedenster europäischer Staaten, unter anderem wahrscheinlich Deutschland oder möglicherweise Deutschland. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen in den einzelnen Parteien in Deutschland, aber das ist zumindest eine Idee oder ein Szenario, was möglich wäre. Und da wären aber eben auch wieder diejenigen Soldaten und Soldatinnen, die eben ihre spezielle Ausbildung für solche Einsätze genossen haben. Also Soldat sein oder die Bundeswehr, das spielt schon irgendwie wieder mehr eine Rolle als noch vor vielleicht 20, 25 Jahren, als es so eine Phase gab, wo das eigentlich so auch in der öffentlichen Debatte gar keine Rolle mehr so gespielt hat.
Vielen Dank für deine Einordnungen, Regina. Ich freue mich sehr darüber, durch dich mehr erfahren zu können und auch dadurch, naja, die Kriege um uns herum besser einschätzen zu können. Vielen Dank. Falls ihr, liebe Salon 5 ZuhörerInnen, noch mehr über Sicherheit, Europa und Rechtsruck wissen möchtet, schaut doch gerne auf unseren Social Media Kanälen bei TikTok oder Instagram unter Salon 5 unterstrich vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch eine schöne Woche und dir selbstverständlich ebenfalls, Regina. Tschüss!
Danke.
Mahlzeit.